SRF 2 Kultur. Passage auf SRF 2 Kultur. Vor 200 Jahren wurde die Basler Mission gegründet, eine von Pietisten getragene Organisation, die sich Bildung und die Verbesserung der Lebensbedingungen in den Kolonien auf die Fahne geschrieben hatte. Bis ins 20. Jahrhundert hinein schickte die Basler Mission Männer nach Übersee, nicht zuletzt um dort den sogenannten Heiden den rechten Glauben näher zu bringen. Und die Basler Mission half diesen Männern auch bei der Suche nach Ehefrauen, die ihnen bei diesem herausfordernden Leben zur Seite stehen sollten. Zusammen mit der Ethnologin Dagmar Konrad hat Maya Brändli zwei solcher Frauenleben rekonstruiert. Wir wiederholen diese Sendung aus Anlass des 200-jährigen Bestehens der Basler Mission.
Also Liebe auf den ersten Blick gab es nicht, das kann ich Ihnen sagen. Denn wir waren uns ja komplett fremd. Ich sollte da das Wort Liebe, das habe ich überhaupt nie in meinen Mund genommen. Aber ich glaube, das erste Mal, dass ich das Gefühl gehabt habe, jetzt liebe ich ihn, das war an unserem Hochzeitstag.
Die Basler Mission hat im 19. und 20. Jahrhundert Missionare ausgeschickt nach Übersee. Wollten diese Missionare heiraten und fanden selber keine Frau, so half ihnen die Basler Mission bei der Suche.
Eines Tages kam dieser Herr Pfarrer und hat mich gefragt, nahm mich in sein Büro und hat mit mir gesprochen und hat gesagt, sie suchen eine Braut nach Hongkong, und da hat das Komitee von der Basler Mission gesagt oder gedacht, ich könnte da in Frage kommen.
Damals war Gertrud Schlegel 28 Jahre alt und machte gerade ihren Abschluss an der sozialen Schule der Basler Mission.
Aber dass man an mich herangetreten ist mit einer solchen Frage, das war neu für mich, und das war im Moment für mich etwas, das ich kaum glauben konnte.
Gertrud Schlegel ist eine von vielen Frauen, die von der Basler Mission ausgesucht und als zukünftige Ehefrau für einen Missionar in die Ferne geschickt wurden. Diese sogenannten Missionsbräute machten sich auf eine Reise ins Ungewisse. Häufig kannten sie weder ihren Ehemann, noch konnten sie sich vorstellen, was für Lebensumstände sie in Afrika, Indien oder China antreffen würden. Dagmar Konrad, Kulturwissenschaftlerin, hat sich auf die Spuren dieser Missionsbräute begeben, hat ihre Lebenswege verfolgt, im Archiv der Basler Mission, in den privaten Tagebüchern und Briefen der Frauen und vor allem in zahlreichen Gesprächen mit heute noch lebenden Missionsbräuten oder deren Töchtern. Angetroffen hat sie Frauen mit außergewöhnlichen Biografien und sehr unterschiedlichen Motiven.
Das kann man ja eigentlich nie auf ein Motiv reduzieren. Das ist ja meistens ein ganzes Bündel von Motiven. Und also eins davon, was man wirklich nicht unterschätzen sollte, ist auf jeden Fall die Religiosität der Frauen, der Glaube, mit so einer Ehe sich der Führung Gottes anheimzustellen oder hinzugeben eigentlich. Das wäre mal so ein religiöses Motiv, aber es gibt durchaus auch natürlich weltliche Motive, die teilweise dann auch gar nicht so ausgesprochen wurden und auch nicht so gewünscht waren in diesem Missionskontext. Zum Beispiel, manche Frauen wollten auch einfach erstmal nur in die Mission. Also den Umweg über die Ehe mussten sie dann nehmen, weil in der Basler Mission keine Frauen so, also alleinstehend im 19. Jahrhundert ausgeschickt wurden.
Sicher bot eine solche Ehe vielen Frauen eine Möglichkeit, der Enge der süddeutschen oder schweizerischen Dörfer zu entkommen und sich auf ein Abenteuer einzulassen, das ihnen ansonsten als Frau nie erlaubt gewesen wäre.
Als Missionar Fink und Hauf eingesegnet wurden, erwachte in mir eine solche Sehnsucht, dass ich mir nichts wünschte, als dass ich ein Jüngling wäre und auch hinausgehen dürfte in den Weinberg des Herrn.
Flucht aus der Enge, Pflichterfüllung im Namen des Herrn oder Sehnsucht nach fremden Ländern. was auch immer die Frauen für Motive hatten, irgendwann wurde aus ihren Träumen Realität.
Ich habe dann gesagt, gut, ich bin so weit einverstanden, dass ich mit diesem Herrn irgendwie Briefkontakt aufnehme. Und dann, nachdem, wie ich finde, dass das geht, kann ich mich einen weiteren Schritt, kann ich dann mich entschließen, ja oder nein. Und wir haben dann fast ein ganzes Jahr, haben wir dann Briefe miteinander geschrieben, wir haben Foto ausgetauscht, aber irgendwie waren wir nicht so ganz wohl bei der ganzen Sache. Ich war noch nicht entschieden. Ich wusste noch nicht, was ich machen soll. Und mit der Zeit wurden dann die Briefe auch besser. Wir haben uns ein wenig verständigt. Aber zu einer inneren Nähe kam es nicht. Ich war manchmal stundenlang vor dem Brief und wusste nicht, was ich schreiben soll, oder? Das war also gar nicht einfach, mit einem Mensch zu korrespondieren, den ich nicht kannte, der mir fremd war und dann noch Franzose war. Das war also für mich gar nicht einfach.
Und warum haben Sie nicht einfach kategorisch Nein gesagt?
Das ist eine gute Frage. Ja. Irgendwie hat mich das doch fasziniert, will ich gerade ehrlich sagen. Und ich bin eingegangen, oder? Und es war ja für mich fast wie ein, wie sagt man? Ja, es gibt ein Wort, jetzt weiß ich das.
Ein Abenteuer.
Ja, es war für mich wie ein kleines Abenteuer. Ich habe ja noch nie so etwas erlebt, oder? Ich wusste nicht, geht es schief oder geht es nicht schief.
Nach einem Jahr Bedenkzeit hat Gertrud Schlegel dann doch das Schiff nach Hongkong bestiegen und sich auf die Reise gemacht.
Gerade auf dieser Reise habe ich dann in manchen Quellen, also wenige, selten, aber trotzdem entdeckt, dass sich da manch eine Frau noch einmal umentscheidet. Also da auch eigentlich eine Art von Krisen stattfinden teilweise. Dass manche Frauen plötzlich den Mann nicht mehr heiraten wollen, einfach die Ängste überhand nehmen.
Diese 5 Wochen, ich glaube, das war das Schrecklichste in meinem Leben. Immer wieder diese Spannung vor sich zu haben, wissen Sie, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und dann, ja, also wie ich dann in Hongkong ankam, erstens war ich sehr oft auch krank auf dem Schiff. Ich habe die Schifffahrt gar nicht gut überstanden. Und dann ich war dann mit 4 anderen Leuten in einer Kabine und dann hat mir dann das Ehepaar, das mit mir rausging, hat gesagt, ich könnte ihre Kabine haben, sie gehen raus und ich könnte meinen Bräutigam dort treffen. Und gut, also ich ging dann in diese Kabine. Es ging dann sehr lang, bis die Türe aufging und er reinkam und wir haben uns einfach angeschaut und er hat mich dann schon umarmt, aber Kontakt, ein innerer Kontakt war also noch nicht, also überhaupt nicht da, von beiden Seiten. Es war ja für ihn auch schwer, oder? Ein Mädchen, das er noch nie gesehen hat, nicht viel weiß von ihm, einfach da Hand zu bieten, das war nicht ganz einfach.
Das ist ja das große Problem in den Quellen, dass das eben überhaupt nicht beschrieben wird. Dass das, worauf alles rausläuft, ein blinder Fleck ist in den Quellen. Wenn es beschrieben wird, dann nur mit so stereotypen, pietistischen Floskeln. Also so einem pietistischen Code eigentlich. Also in der Regel werden diese ersten Begegnungen so beschrieben: Wir fielen auf die Knie, hielten uns an den Händen, dankten Gott dafür, dass wir zusammenkommen durften und also küssten uns in der Regel nicht. Ja. Also da wird sehr wenig darüber geschrieben. Eine Missionsbraut hat einmal an ihre Mutter geschrieben, dass die Feder nicht ausdrücken kann, was da in ihr vorging. Und das ist jetzt eben die Frage, was in ihr vorging. Es kann eben sein, es war dann also ein sehr wichtiger Moment, wenn man darüber überhaupt nichts sagt. Kann natürlich aber auch sein, dass man so schockiert war, dass man nichts darüber gesagt hat.
Die Missionare wurden von der Basler Mission ausgeschickt, um den Heiden den rechten Glauben nahezubringen. Wichtig war vor allem, dass die Missionare diesen rechten Glauben auch konkret vorlebten. Die Basler Mission also konnte die Wahl der Ehefrauen weder dem Zufall überlassen noch den Missionaren.
Im Allgemeinen darf der Missionar vom Ehestand nicht ausgeschlossen werden. Doch kann eine Ehe auch nicht als Pflicht betrachtet werden, sie ist vielmehr eine an Bedingungen geknüpfte Befugnis. Ohne die bestimmte, vorher einzuholende Einwilligung der Komitee darf keine Ehe geschlossen werden. Kein Bruder ist berechtigt, in seinem Missionsberuf ein Mittel zu finden, sich früher zu verehelichen, als es unter anderen Umständen der Fall gewesen wäre. Ein Missionar muss seine Neigungen dem Werke Christi unterordnen und nötigenfalls opfern. Die Einwilligung vom Komitee kann nur in dem Fall erteilt werden, wenn sie eine genaue Kenntnis von dem christlichen Charakter und der Tauglichkeit einer vorgeschlagenen Missionarin erlangt hat. Wenn ein Bruder sich der Weisung der Komitee nicht unterziehen will, so steht ihm der Rücktritt offen, doch wer ohne Genehmigung heiratet, ist als entlassen anzusehen. Diese Grundsätze sind von jedem Missionszögling zu unterschreiben.
Ursprünglich wäre es der Basler Mission ja am liebsten gewesen in den ersten Missionsjahren, dass die Missionare ledig ausreisen und möglichst auch ledig bleiben. Weil das war eigentlich erstmal gar nicht vorgesehen, dass die jetzt auch noch irgendwie Frauen haben oder heiraten oder eine Familie, sondern es war auch einfach auch rein praktisch besser. Die Männer haben sich das dann aber teilweise selbst anders überlegt und erstmal einfach in Indien, China, Afrika, also vorwiegend in Indien eigentlich, Europäerinnen in der Regel geheiratet. Ohne dass die Basler, dass da irgendwas mit dem Komitee oder Basler Mission, dass man denen das irgendwie mitteilen musste. Als dann diese Heiraten überhand nahmen, das heißt also sehr viele das so praktiziert haben und als dann auch die ersten Kinder auftauchten, hat sich dann das Komitee überlegt, dass jetzt irgendwas passieren muss.
In dieser dunklen und schwierigen Sache werde Herr Inspektor sich genau erkundigen, wie die englischen Missionsgesellschaften bei Verheiratung ihrer Missionare verfahren.
1837 hat die Basler Mission eine eigene verbindliche Heiratsordnung entworfen. Diese blieb mehr oder weniger unverändert bis ins 20. Jahrhundert gültig und setzte den sogenannten wilden Ehen ein Ende.
Im Grunde sollte es eine Art, das hätte man eigentlich am liebsten gesehen, so eine Art freiwilliges Zölibat sein, der Missionare. Eben auch, dass sie erstens von keiner Frau abgelenkt werden für die Arbeit im Weinberg des Herrn sozusagen. Also genau das ist wieder der Punkt. Die Frau wurde eher so als Übel und Klotz am Bein angesehen. Und es gab dann allerdings auch eine ziemlich breite Diskussion innerhalb des Komitees darüber, ob jetzt eine Ehe für einen Missionar von Vorteil oder von Nachteil sei. Also diejenigen, die darin einen Nachteil gesehen haben, meinten eben Klotz am Bein, übel und zieht den Missionar von seinen eigentlichen Pflichten ab. Die anderen, die sind dann auf die Idee gekommen, dass es vielleicht doch auch von Vorteil sein könnte, da die Frauen leichter Zugang zu den sogenannten heidnischen Frauen hätten. Also sozusagen dann in der Ehe doch einen Vorteil sehen, indem man die Frauen dazu benutzen kann, dass sie eben dann die anderen Frauen missionieren.
Ausschlaggebend für alle Entscheide der Basler Mission war das sogenannte Komitee. Die Mitglieder dieses Komitees, ausschließlich Männer, suchten in pietistischen Kreisen nach heiratswilligen jungen Frauen, sofern die Missionare keine eigenen Vorschläge hatten. Gewünscht waren Frauen, die gesundheitlich und charakterlich in der Lage waren, im fernen Heidenland an der Seite eines Missionars den rechten Glauben zu leben. Diese Frauen wurden gründlich durchleuchtet, allerdings ohne ihr Wissen. Das Komitee befragte dazu Bekannte und Verwandte. Die ins Auge gefassten Bräute erfuhren als Letzte von den Heiratsplänen der Missionare und des Komitees.
Also ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es sich dabei um einen religiösen Frauenhandel handeln könnte. Und was für mich aber eigentlich der Beleg dafür ist, dass man davon wirklich nicht sprechen kann, wenn überhaupt bloß aus heutiger Sicht, aber auch, also dass das einfach eine Interpretation aus heutiger Sicht ist, das ist für mich der Punkt, dass die Frauen auch die Möglichkeit hatten, einen Heiratsantrag abzusagen. Und da muss man das wissen, dass dieser Heiratsantrag eines Missionars wurde ja meist als sogenannter Ruf Gottes interpretiert. Wollte eine Frau nun absagen, dann konnte sie einfach innerhalb dieses Kontextes eben damit argumentieren, dass sie diesen Ruf Gottes nicht gehört habe. Und das war dann auch allgemein akzeptiert und anerkannt. Und damit konnte sie sozusagen sich auch der Autorität des Vaters entziehen. Denn Gott steht immer noch über dem Vater und sie ist ja damit eigentlich nur Gott verantwortlich. Und im Grunde genommen verlieh das diesen Frauen eine Entscheidungsfreiheit und so eine Art Autonomie, die sie vielleicht sogar weltlichen Frauen voraus hatten, weil die sich eben dem Willen des Vaters nicht auf so eine Art und Weise oder so geschickt und raffiniert entziehen konnten. Also für mich ist das Fazit dabei einfach, dass man überhaupt nicht von einem religiösen Frauenhandel ausgehen kann.
Die Bräute hatten also noch gewisse Freiheiten gegenüber dem Komitee. Die Missionare hingegen waren in dieses autoritäre System wesentlich stärker eingebunden.
Der Schlüsselsatz, der diese Beziehung zwischen Komitee und Missionare eigentlich regelte und strukturierte, war: Du erkennst den Willen Gottes am Willen des Komitees. Also das ist ein sehr wichtiger Satz, weil dadurch eine ganz bestimmte hierarchische Struktur schon vorgegeben ist. Dabei muss man auch berücksichtigen, dass die Mitglieder des Komitees in der Regel aus dem Basler Patriziat stammten. Sie haben diese ganzen Ämter auch ehrenamtlich inne gehabt, kein Geld dafür bekommen. Unter diesen Patriziern sind eigentlich Namen dabei, die man heute auch noch kennt. Und dann auf der anderen Seite standen eben die Missionare in der sozialen Schicht viel tiefer, Bauernsöhne. Und das Komitee selbst hat sich im Grunde genommen auch als Werkzeug Gottes gesehen und verstanden. Und von daher eigentlich auch so die Legitimation gehabt, für sich selbst über die Missionare zu bestimmen. Jetzt aber zu bestimmen in dem Sinne, dass die Missionare ein bisschen wie unmündige Kinder auch behandelt wurden, eigentlich wie unmündige Söhne. Also man könnte sich diese Beziehung auch als eine Vater-Sohn-Beziehung, als eine autoritäre Vater-Sohn-Beziehung vorstellen. Es zeigt sich vor allem auch darin, dass die Missionare in Briefen, die sie an das Komitee geschrieben haben, dieses Komitee häufig als geliebte Komitee bezeichnet haben und dann auch ihre Briefe mit in Liebe geschlossen haben. Und auf der anderen Seite das Komitee häufig den Missionaren in väterlicher Liebe geantwortet hat.
Nicht alle Söhne aber haben die väterlichen Anordnungen widerspruchslos hingenommen. Ein Missionar zum Beispiel macht sich lustig über die Heiratsregelung. Er widmet seinem Freund, der gerade auf seine Missionsbraut wartet, ein Spottgedicht.
Elisabeth, o eile mit Volldampf an mein Herz, mit einem Kusse heile der Sehnsucht heißen Schmerz. Ich heiße Wilhelm Oehler, bin groß und stark und lang, dass ich mich fühle wöhler, komm du nach Chonhankang.
Deutlicher und auch direkt ans Komitee gerichtet, war die Kritik eines anderen Missionars.
Verzeihen Sie, wenn ich Ihnen das Geständnis mache, dass ich mit der Heiratsordnung des verehrten Komitees nie ganz einverstanden war. Ich konnte nämlich immer die Furcht nicht unterdrücken, dass, nachdem man einem Bruder den Weg abgeschnitten habe, seine zukünftige Lebensgefährtin selber zu wählen, nicht etwas geschehen müsste, was Gott in dieser Sache der persönlichen Sympathie und dem gesunden Menschenverstand überlassen hat. Ferner erschien es mir immer als etwas zu Großes, an eine Jungfrau das Ansinnen zu stellen, einem ihr persönlich unbekannten Mann die Hand zu reichen zum unauflöslichen Bunde. Verlangt Gott solche Opfer von mir?
Ein anderer Missionar kritisierte die Unnatürlichkeit dieser Heiratsarrangements.
Die Basler Verlobungsordnung schließt für Europäer eine starke Unnatur in sich, indem Mann und Frau sich heiraten sollten, ohne sich persönlich zu kennen. Man verlangt dabei von beiden einen Glauben, der sonst auch von den frömmsten Christen nicht verlangt wird. Die Kämpfe und die Ängste auf beiden Seiten, ob es auch klappen werde, ob sich das Herz zum Herzen findet, das sind Aufregungen, die nicht nur einem Mädchen und seinen Eltern, sondern besonders auch dem Missionar auf dem Felde erspart werden sollten.
Ob das Herz zum Herzen findet, das war auch bei Gertrud Schlegel und ihrem Mann eine offene Sache. Der Empfang in Hongkong jedenfalls war alles andere als herzlich für die Missionsbraut Schlegel.
Ich habe dort schon auch Enttäuschungen schon am ersten Tag erlebt. Also mein Bräutigam hat dort in dem Heim, wir hatten ein großes Zimmer und eine Veranda, das gehörte ihm, hat er ein sehr schönes Schlafzimmer eingerichtet und auch auf der Veranda war es sehr nett. Und dann hat mir aber die Leiterin dort gesagt, also ich dürfe dort noch nicht schlafen, sonst würde sie einen Brief bekommen von Basel, dass so etwas nicht gestattet sei. Und so musste ich dann auf einem Feldbett im Büro von meinem Mann, also meinem Bräutigam, musste ich da schlafen. Und es war entsetzlich, so drei Wochen dort zu schlafen. Und daneben war ein Schlafzimmer mit schönen Betten.
Die Enttäuschung über den sittlichen, aber doch eher unterkühlten Empfang bezieht sich aber weniger auf das Feldbett als vielmehr auf den zukünftigen Ehemann.
Ja, er war hübsch. Das darf ich sagen, er war hübsch und man hat mir dann auch gesagt, ich sei eine hübsche Braut nachher. Und ja, ich weiß auch nicht, irgendwie hat doch schon ein kleiner Funken war da, oder? Und wir waren dann drei Wochen zusammen, also zusammen, mein Mann, ich war sehr viel allein. Ich habe dann mich eingeschafft in das Heim und musste vor allem die chinesische Sprache lernen, sonst hätte ich mich gar nicht mit dem Personal unterhalten können. Das war also gar nicht so einfach. Und nach drei Wochen haben wir geheiratet. Das war auch so etwas, was ich... Wissen Sie, das ging alles bei mir so wie in einem Bilderbuch vorbei. Ich sage Ihnen, ich konnte gar nicht über all das einzelne Nachdenken. Verstehen Sie, was ich meine? Das ging alles so schnell. Ich wurde einfach mitgerissen. Solange wir in Hongkong waren, ich war 2,5 Jahre dort und habe das Heim geleitet, da hatte ich wirklich gar nichts von meinem Mann. Wir konnten keine Beziehung aufbauen. Also das war ein Ding der Unmöglichkeit. Er ging seinen Weg und ich ging meinen Weg. Und abends waren wir so todmüde, dass wir einfach keine Zeit hatten, uns kennenzulernen. Und dann, muss ich sagen, war mein Mann noch irgendwie... Man merkte ihm sein Junggesellenleben an. Er konnte oft sonntags mit chinesischen Freunden baden gehen und ließ mich einfach zu Hause. Und gut, ich musste ja zu Hause bleiben wegen den Gästen, aber ich habe das doch sehr oft empfunden. Ich habe ihm das auch gesagt. Ich habe einfach gespürt, er weiß nicht, wie mit einer Frau umzugehen. Das war's. Und ich vielleicht auch nicht, wie mit einem Mann umzugehen. Gehadert habe ich nicht, nein. Wissen Sie, ich war so ausgefüllt mit meiner Arbeit, dass ich gar keine Zeit hatte, mich mit solchen Gedanken auseinanderzusetzen. Das muss ich Ihnen ehrlich sagen. Und abends, wenn wir waren auch bei Tisch nicht zusammen. Und abends, da war ich so todmüde, sage ich Ihnen. Auch schon das Klima von Hongkong hat mich so müde gemacht, dass es einfach unmöglich war, irgendwie auf dieses Thema zu kommen und vielleicht auch mal. Gut, er hat mir schon einen Kuss gegeben, aber er hat mich nie umarmt oder so. Das gab es einfach gar nicht. Und das war eine Enttäuschung für mich. Ich habe etwas anderes erwartet. Ich habe auch Bücher gelesen vorher, um mich einfach, weil ich hatte ja eine sehr schwere Jugend und ich wollte gern, dass ich eine harmonische Ehe habe. Aber das war eine sehr große Enttäuschung für mich.
Für Liebe blieb also kaum Zeit. Die war ohnehin vom Komitee nicht vorgesehen, weil Liebesgefühle die Männer und Frauen von ihrer eigentlichen Aufgabe, der Arbeit im Weinberg des Herrn, abgelenkt hätten. Liebestrunken in den Ehestand zu treten, würde bedeuten, dass sie im Rausch der Gefühle ihren Gott vergessen könnten. Das sahen übrigens auch viele Missionare so.
So behält dieser Schritt und diese Verbindung, vor der wir nun stehen, insbesondere da wir uns unserem Gott für die Mission mit Leib und Leben ergeben wollen, stets etwas Wichtiges und Ernstes. Darum sollen diese Tage stillen Gebeten geweiht sein, damit wir nicht in eigenen natürlichen Sinne liebestrunken uns die Hand zum Leben reichen, sondern mit unserem Gott in unseren Brautstand treten, wohl mit reinem Herzen gegenseitiger, reinerer, zarter, heiliger, von Gott geadelten und geläuterten Liebe, wo uns aber stets bewusst bleibt, wes Geisteskind wir sind, welche Lebensaufgabe uns bevorsteht und welches Lebensziel uns gesetzt ist.
Trotzdem aber gab es Paare, die sich ineinander verliebten und ihrer auch erotischen Leidenschaft Ausdruck zu geben wussten, wenn auch pietistisch verklausuliert.
Das Heimchen zirpt am Bergeshang, das klingt und zirpt nicht aus. Ich sitz in meinem Kämmerlein und bin doch nicht zu Haus. Da schleicht der bleiche Mondenschein durchs Gitter zu mir her. Ich suche in seinem Licht nach dir, dein Lagerstatt ist leer. Doch morgen, wenn die Sonne hell kommt hinterm Berg hervor, pflück ich im Garten Röslein rot und tu dir auf das Tor. Du aber springst vom tapfern Pferd und reichst mir beide Hände. Dann nimmst du mich ins Kämmerlein und küsst mich ohne Ende.
Gerade die häufige Abwesenheit der Missionare bot den Frauen die Gelegenheit, sich in kleinen Briefen an ihre Männer zu äußern. In diesen Briefen sprechen die Frauen auch von eher irdischen Gefühlen, von Sehnsüchten, auch Erotik, die sonst nirgends festgehalten sind, weil sie nicht für die Öffentlichkeit gedacht waren. Auch nicht für die Verwandten in der Heimat. Dagmar Konrad stieß auf diese Briefe in den privaten Nachlässen der Missionsbräute.
Hast du gut geschlafen? Du böser Hans hast mich heute Nacht so gequält, ich konnte gar nicht ruhig schlafen. Ich rief dir und erwachte unterdessen. Ich wollte dich wecken, aber dein Bett war leer. Deine Hand ergriff nicht beruhigend die meine. Ich musste allein wieder einschlafen. Ich fange an, mich zu schämen, dass ich nicht tapferer war. Aber Geld, du verzeihst mir. Ich bin das nächste Mal bräver, mit Gottes Hilfe. Aber ich hatte halt so arg Heimweh nach dir. Geld, du hast eine böse Scheck und keine rechte Missionsfrau. Ich hielt meine Morgenandacht im Esszimmer, und zwar in deinem großen Stuhl, an deinem Plätzle. Ich fühle mich so eins mit dir, nicht nur, weil ich deine Schecki bin, sondern weil wir zu demselben Gott beten.
Ich habe das Ménage à trois genannt, weil wirklich Gott ist sozusagen der Dritte im Bunde, der die beiden auch erst zusammengebracht hat, der auch dafür sorgt, dass diese Beziehung überhaupt funktioniert und die diese ganze Beziehung im Grunde genommen auch auf ein höheres Niveau stellt als Beziehungen, die ohne diese sogenannte Führung Gottes zustande kamen. Also im Grunde genommen wird diese Missionarsbeziehung da so auf eine gewisse Weise geadelt, also Missionarsehe, einfach um dem, glaube ich, auch zu entgehen. Das ist auch so ein ideologischer Trick, dass man eben sich nicht damit auseinandersetzen muss, dass es auch eine Art Kuppelei ist einfach.
Dass es bei diesen Arrangements nicht in erster Linie um die Bedürfnisse der Missionare ging, sondern hauptsächlich um diejenigen der Mission, spiegelt sich deutlich im Sprachgebrauch. Die Frauen sind keine Missionarsbräute, sondern eben Missionsbräute. Allerdings haben die Frauen da nicht immer wunschgemäß mitgespielt. Viele sind ausgebrochen aus dieser engen Rolle und haben ihr Leben in die eigenen Hände genommen.
Dann mussten wir ja das Heim auflösen, aufgeben, weil die Mission wollte es nicht mehr. Und wir mussten dann einfach sehen, wie wir zurechtkamen. Und dann, als wir dann heimgingen, als ich nach Basel kam, sollten wir eigentlich im Missionshaus wohnen. Und da habe ich mich gewehrt und habe gesagt, nein, also jetzt will ich mit meinem Mann einfach mal allein leben. Ich wurde dann sehr selbstbewusst, als wir nach Hause kamen, weil ich dann gesagt habe, die Mission hat das eingefädelt, oder? Und jetzt muss ich einfach sehen, dass ich jetzt mit meinem Mann mal endlich allein bin, dass wir eine Beziehung aufbauen können. Wir haben dann auch ein Buch vom Freund gekauft, wir haben das zusammen gelesen. Denn wissen Sie, wir hatten auch intim keinen Kontakt, 2,5 Jahre nicht. Und wissen Sie, da habe ich sehr darunter gelitten, ich will es Ihnen sagen. Ich habe das ihm dann mal gesagt, dann hat er mir gesagt, weißt du, ich hatte keine Zeit.
Und Angst vielleicht auch?
Vielleicht auch Angst, ja. Und ich hatte ja bevor nie, ich hatte keinen intimen Kontakt mit irgendeinem Mann. Das war erst dann zu Hause. Aber erst als ich mich gewehrt habe und als ich endlich mit meinem Mann über all das reden konnte. Wissen Sie, man konnte ja vorher mit dem. Und das war für mich einfach auch wichtig, oder? Obschon ich als Kind auch nichts wusste, ich sage es Ihnen ganz ehrlich.
Aber das ist ja ein großer Schritt, vor allem nach diesen 2 Jahren. Das könnte ja auch sein, dass das alles wie einzementiert ist. Aber Sie haben offensichtlich den Versuch jetzt unternommen, diese Ehe zu retten.
Ja, das habe ich versucht, weil ich mir gesagt habe, Gott hat mich nun diesen Weg geführt und also kann er nicht jetzt einfach kaputt gehen. Also, aber ich muss etwas dazu tun und mich nun selber aufraffen. Und das war nicht ganz so einfach, mit meinem Mann darüber zu sprechen. Das war nicht einfach.
Es wurde offiziell vom Komitee gesucht nach der idealen Missionsbraut. Und diese ideale Missionsbraut sollte, so habe ich das aus den Quellen ermittelt, das ist aber nirgendwo jetzt wirklich aufgelistet, aber die Eigenschaften, die immer hervorgehoben wurden von diesen Frauen, die dann als Missionsbraut auch wirklich befürwortet wurden, waren in der Regel solche Schlagworte wie still, bescheiden, demütig, gehorsam, etc. So in diese Richtung tendierte das. Was jetzt aber mehr über dieses Komitee eigentlich aussagt, über diese Männerwünsche, als über die Charaktereigenschaften der Frauen tatsächlich. Denn wenn sie diese Eigenschaften nur gehabt hätten, dann hätten sie überhaupt nie die Stärke gehabt, als Missionarsfrau in diesen Ländern zu leben.
Die Arbeit im Weinberg des Herrn war ausgesprochen harte Knochenarbeit. und die Bezahlung der Missionare hing davon ab, wie viele Spenden die Basler Mission für ihre Tätigkeiten sammeln konnte. Für die Frauen, die mindestens ebenso hart arbeiteten wie die Männer, war gar kein Lohn vorgesehen. Ihnen musste der Dank des Komitees genügen. Viele der Missionarsgattinnen haben die Strapazen der Tropen und der schweren Arbeit nicht überlebt. Schwangerschaften und Geburten erhöhten das Sterberisiko zusätzlich. Kinderkriegen war aber auch in anderer Hinsicht ein Problem. Es hielt nämlich die Frauen von der Arbeit ab und stürzte sie in das Dilemma mit der Doppelbelastung. Auch hier wieder die Frage, wem gehörte ihre Liebe und wem ihre Arbeitskraft? Im süddeutschen Gammertingen lebt Hildegard Lutz. Sie stammt aus einer Familie, in der seit 5 Generationen die Töchter Missionsbräute wurden. Aufgewachsen ist Hildegard Lutz in China, ihre Eltern waren Missionare. Dort hat sie schon als Kind ihren zukünftigen Ehemann kennengelernt, auch er ein Missionarskind. Ganz selbstverständlich war für die beiden, dass sie ihr Leben der Mission widmen würden. Nach ihrer Heirat, das war beschlossen, wollten sie zusammen nach Indien gehen.
Also wir haben das Visum gleich bekommen und was nicht ganz so geplant war, auch unsere erste Tochter, so fast parallel. Und wir waren natürlich glücklich und es hieß, ja, dann nehmt ihr die kleine Tochter und geht dann eben zu dritt nach Indien, kein Problem. Aber das Problem stellte sich dann heraus, als die Ärzte feststellen, dass das Kind nicht gesund ist und sicher nie in die Tropen kann.
Was nun? In Indien wurden sie erwartet.
Und mein Mann und ich, wir haben uns Bedenkzeit erbeten und dann gesagt, ja, wir haben uns jetzt so entschieden, wir bringen den Schritt auch nicht fertig, jetzt eine Absage zu erteilen, weil wir uns das vorstellen können, wie niederschmetternd das ist, wenn jetzt wieder eine Absage käme von einem Schreinermeister. Aber wir könnten uns vorstellen, dass mein Mann eben jetzt mal 2 Jahre allein geht. Und wir werden ja dann sehen, wie sich die ganze Sache entwickelt.
Ihr Mann ist dann abgereist, 1964, und Hildegard Lutz blieb mit ihrer Tochter in Tübingen.
Und von dort an hat sich die Ursula immer besser entwickelt, sodass mein Kinderarzt, ich habe in der Kinderklinik gearbeitet in Tübingen früher, hat mir gesagt, nehmen Sie Ihr Kind und reisen Sie Ihrem Mann nach. Sollte es sterben, ist es für Sie sehr hart, wenn Sie alleine in Deutschland sind. Wenn Sie nach Indien fahren, sind Sie zumindest zu zweit und wir wissen nicht, ob das Klima diesem Kind gut tut oder nicht, aber ich würde sagen, gehen Sie.
Und das hat sie dann auch getan, hat allerdings dabei einen weiteren ärztlichen Rat berücksichtigt.
Die Ärzte, die das Sagen haben, ob man tropentauglich ist oder nicht, die haben gesagt, okay, wenn Sie von der Kinderklinik jetzt grünes Licht kriegen, mit Ihrem Kind, Ihrem Mann nachzureisen, möchten wir doch dazu sagen, Sie sollten nicht unten in der Tiefebene wohnen, da wo Ihr Mann wohnt, in Mandschiri, sondern Sie sollten lieber so in der Höhe von 800 Meter mit Ihrem Kind leben. Da wären Sie immerhin nicht so weit von Ihrem Mann getrennt. Und es wäre auch, das Klima wäre besser für Ihr Kind.
Hildegard Lutz zog mit ihrer Tochter in die Höhe, hunderte von Kilometern entfernt von ihrem Mann.
Für meinen Mann war es sehr schwer, allein in Indien zu leben. Das kann man sich auch in Europa nicht vorstellen, wie einsam man in Indien ist, im Ausland ist. Man kann nicht schnell um die Ecke gehen und sich einen Brotlaib kaufen oder Käse und Wurst. Und man ist immer darauf angewiesen, dass jemand einen mitversorgt, dass jemand, mein Mann musste ja jemand, ich musste noch einen Mann einlernen, der ihn versorgt hat, denn ich konnte nicht eine meiner Haustöchter, ich hatte auch 1 oder 2 Mädchen, die mir im Haushalt geholfen haben, das ist dort einfach so üblich, aber ich konnte in einem Lehrlingsheim nicht ein Mädchen zurücklassen, die nach meinem Mann geguckt hat, das war undenkbar, also musste ich noch einen Mann einlernen, der meinen Mann versorgt hat.
Dieses getrennte Leben allerdings konnte auf die Dauer nicht funktionieren.
Mit unseren Freunden in Calico zusammen sind wir zu der Überzeugung gekommen, ich probiere das immer wieder, ob die Ursula das kann, in Calico zum Beispiel leben, in der Tiefebene. Und so bin ich immer wieder mit dem Bus runtergefahren, nach Calico zu unseren Freunden, haben wir dort eine Woche gelebt. Und Wagners und die Wir Lutzen, wir kamen dann zu der Überzeugung, das schafft die Ursula. Und wir ziehen jetzt einfach um im Glauben, dass das richtig ist, ohne groß da Rücksprache zu halten.
Die Familie Lutz hat also ihren Glauben gegen die Autorität des Komitees gesetzt. Denn solche Umzüge hätten eine Genehmigung erfordert. Zum Glück für die Familie Lutz war der zuständige Feldsekretär damals gerade in Europa.
Jedenfalls der Herr Feigl hat mir dann zu verstehen gegeben, tja, wenn ich in Indien gewesen wäre, ich hätte es nicht erlaubt, dass sie wegziehen von Sultans Bateri, denn sie hätten oben die Stellung halten sollen in dem Haus.
Für Ursula war es ein Glück, dass sie in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts gelebt hat. Da war es allgemein üblich, dass die Kinder bei den Eltern im Missionsgebiet aufwuchsen. Im 19. Jahrhundert dagegen sah die ganze Sache etwas anders aus. Da gab es nämlich die sogenannte Kinderverordnung, die wurde 1859 entwickelt. Und nach dieser Verordnung mussten die Eltern ihre Kinder, wenn sie im schulpflichtigen Alter waren, zur Ausbildung nach Europa schicken. Das bedeutete also, wenn sie sie nicht schon im kleinen Kindesalter an den Tod verloren, verloren sie sie in jedem Fall dann eben an die Basler Mission.
Zwar war es auch der Basler Mission klar, dass es aus pädagogischer Sicht am besten wäre, wenn die Kinder von ihren eigenen Eltern erzogen werden könnten. Doch die besonderen Umstände im sogenannten Heidenland forderten besondere Lösungen. Welche aber die beste sein könnte, war nicht klar. Es gab innerhalb der Basler Mission verschiedene Meinungen. Die einen plädierten für eine Schule im Land selber, die anderen für eine Ausbildung der Kinder in Europa. Diese letzte Meinung hat sich durchgesetzt, sowohl beim Komitee als auch bei den Missionaren selber.
Das Klima des Tieflandes wird für entschieden nachteilig für die Kinder der Europäer gehalten. Faktum ist auch, dass die Kinder unserer Missionare ein blasses Aussehen und aufgedunsenes Wesen haben. Der Hauptgrund aber ist die heidnische Umgebung. Die Knechte und Mägde sind noch nicht alle Christen. Es ist mir erzählt worden, wie heidnische Knechte öfters Kinder ihrer Herrschaften selbst im zartesten Alter verführen, selbst Unzucht mit ihnen trieben. Und ich würde dies erwarten, selbst wenn mir nicht namentliche Beispiele angeführt worden wären. Man muss bedenken, wie sehr das Umgebensein von halbnackten, ja ganz nackten Gestalten das Schamgefühl abstumpft. Man muss selbst alle Verführung abgerechnet an die Stellung denken, welche der Europäer in Indien einnimmt. Die Missionare, wenn sie noch so einfach und demütig sind, werden als Herren betrachtet und ihre Kinder sind Edelleute unter den Schwarzen. Alles dreht sich um die kleinen Weißen und dies muss schädlich auf die Kinder wirken. Somit ist der Gedanke wohl aufzugeben, die Missionare könnten ihre Kinder gewiss selbst auf den Stationen erziehen. Endlich möchte ich noch einen Punkt hervorheben. Ich möchte auf die Erfahrung hinweisen, dass das Herz da ist, wo dein Schatz ist. Dass, wenn die Kinder der Missionare nach Europa gebracht werden, die Herzen der Eltern beständig nach Europa blicken. Europa wird Heimat der Missionare bleiben und das Heidenland nicht Heimat werden, solange man die Kinder nach Europa bringt.
Die Auswirkungen waren dann allerdings teilweise wirklich dramatisch. Es konnte so sein, dass sich Kinder und Eltern jahrelang nicht mehr gesehen haben, Kontakt eben nur über Briefe möglich war und das hat für viele also einen ganz tiefen Einschnitt auch im Leben bedeutet. Es war eigentlich das letzte Opfer in einer ganzen Reihe von Opfern, die die Frauen zu bringen hatten. Diese Trennung auch von den eigenen Kindern. Und ich habe mal in einem Brief, den eine Mutter, also die mit ihrer Tochter auch in jahrelangem Briefkontakt stand, entdeckt, in der sie ihrer Tochter auseinandersetzt, warum die Tochter jetzt eben ohne die Mutter aufwachsen muss. Und diese Argumentation war dann für Kinder, denke ich, schon ziemlich hart und auch schwer verständlich, dass die eigene Tochter ja bereits einen lieben Gott hat und es eben sehr viele Heidenkinder gibt, die Mutter brauchen, damit sie ihnen diesen Gott auch nahe bringt. Und das ist natürlich so eine Gewichtung und ein Stellenwert, den man da den eigenen Kindern zugeschrieben hat, die auf jeden Fall auf so Kinderseelen ziemlich verheerend wirken können, denke ich. Und ich habe ältere, also Missionstöchter getroffen, die wirklich im hohen Alter unter diesem Stellenwert, der ihnen da von ihren eigenen Eltern zugewiesen wurde, sehr gelitten haben.
Häufig war die emotionale Bindung zwischen Mutter und Kind schon bei der Geburt belastet, gerade wegen der bevorstehenden Trennung.
Mein Frieder will immer am Abend gern noch ein paar Lieder gesungen haben. Ich besann mich und endlich kam mir eins. Wenn Vater, Mutter von ihm gehen, ist's Kindlein nicht allein. Das war's. Guter Kerl, ich sing ihm's manchmal. Er ahnt nicht, dass mir bei jedem Versle ein Stich durchs Herz geht. Ist er doch ein Missionskind. Dann muss ich mich als wieder aufraffen und denken, jetzt nicht im Voraus jammern, Lis.
Waren die Kinder also 6 oder 7 Jahre alt, mussten die Eltern sie nach Basel schicken. Dort kamen sie entweder ins missionseigene Mädchenheim, in die Knabenanstalt, oder sie wurden bei Verwandten untergebracht. Häufig blieben sie dort nur wenige Monate und wurden dann zu anderen Verwandten weitergereicht. Viele der Kinder verloren in Europa völlig den Bezug zu ihren Eltern und den Geschwistern, die sie zum Teil auch nie mehr wiedersahen.
Also es war eigentlich ein dauerndes Hin- und Hergeschoben werden und auch ein viele Heimaten und doch keine Heimat haben. Und es war vermutlich auch ziemlich schwierig, dann irgendwo mal Wurzeln schlagen zu können.
Vielleicht scheinen aus heutiger Sicht diese Frauenbiografien skurril, exotisch und für moderne Frauen nicht mehr verständlich. Trotzdem, einzelne Frauen waren so eigensinnig, ihre Schicksale so eigenwillig und facettenreich, dass wir sie heute nicht einfach zurechtstutzen können, um sie in unsere Bilder und Klischees zu pressen. Das musste auch die Kulturwissenschaftlerin Dagmar Konrad feststellen.
Also ich hatte ganz zu Beginn eine wirklich klischeehafte Vorstellung von den Frauen im Kopf. Und zwar habe ich mir sie eher so als frömmlerische und vor allen Dingen auch humorlose Betschwestern vorgestellt. Und dieses Bild hat sich dann im Laufe der Zeit also ganz gründlich verändert. In den Briefen und vor allem auch in Gesprächen mit den Töchtern und Enkelinnen, da begegneten mir dann doch ganz andere Frauen. Also mutige, starke, vor allen Dingen auch eigenwillige Frauen, natürlich auch leidgeprüft oder leiderfahren. Und was dann so diese vermutete Humorlosigkeit betrifft, das war für mich auch eine ganz interessante Erfahrung, denn ich musste beispielsweise über manche Alltagsbeschreibung 100 Jahre später immer noch schmunzeln. Also mir fällt da zum Beispiel so eine Beschreibung ein, wie eine Missionsfrau erzählt, wie sie auf der Missionsstation, also da gab es einen Brunnen, da scheint sie durch irgendein Missgeschick eben hineingestolpert, also beziehungsweise hineingefallen zu sein und hat sich dabei auch ziemlich verletzt. Und diese Schilderung, wie die einheimischen Dorffrauen da aufgeregt angelaufen kamen, wie ihr Sohn versucht hat, Hilfe zu holen und wie sie dann zu guter Letzt mit eben Hilfe dieser ganzen Menschen da aus dem Brunnen wieder herausgehievt wurde, die war doch richtig witzig und richtig ironisch. Und also an solchen kleinen Begebenheiten oder solchen Sachen ist mir das sehr stark aufgefallen. Und ich denke eben auch, dass neben dieser ganzen Religiosität, diesem geforderten Pflichtbewusstsein und diesem Mut und auch dieser Stärke, dass da eben wirklich doch einfach auch noch eine ganz große Portion Humor dazugehört hat, um dieses doch sehr außergewöhnliche und oft auch schwierige Leben zu bewältigen.
Übrigens, auch die Liebe scheint in diesen Ehen eine größere Rolle gespielt zu haben, als wir das aus heutiger Sicht vermuten würden.
Also offiziell durfte es ja eigentlich keine Rolle spielen, denn alles sollte ja diesem höheren Zweck untergeordnet werden. auch so im allgemeinen zeitgenössischen Kontext war so eine individuelle Vorstellung von Liebe, so wie wir sie jetzt heute vertreten, eher unüblich. Also auch da heiratet man, weil die Eltern das so bestimmen oder aus Versorgungsgründen beispielsweise. Aber dieser Wunsch nach erfüllter Liebe war in den Köpfen der historischen Personen, denke ich, sicher vorhanden. Und dabei hatten die Missionspaare, könnte ich mir vorstellen, nämlich sogar einen Vorteil im Gegensatz zu sogenannten, also weltlichen Paaren einfach, weil sie eben ein gemeinsames Ziel hatten. Und gerade zu Beginn der Beziehung spielte dann ja auch die Hingabe, die gemeinsame Hingabe an Gott, wenn schon nicht aneinander, eben so die herausragende Rolle dabei. Und das wiederum schuf dann den Rahmen, in dem so etwas wie echte Liebe zueinander durchaus entstehen konnte.
Ich muss Ihnen sagen, wir sind ja jetzt 52 Jahre verheiratet zusammen. Wir hatten eine gute und frohe Ehe. Und ich liebe meinen Mann sehr. Und er liebt auch mich sehr. Das spüre ich immer wieder. Und wir hatten zwei Kinder und wir hatten eine harmonische Ehe. Gut, es gab hier und da auch Krach. Es ist ein Happy End, das darf ich Ihnen ehrlich sagen.
Die Liebe im Weinberg des Herrn. Diese Sendung von Maya Brändle, Aldo Gardini und Dagmar Konrad finden Sie auch als Podcast unter srf.ch/kultur.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.